PowerPoint mal bitte starten. Mein Thema heute heißt Motivation für das Reich Gottes und ich habe am Anfang gestellt, wie beten wir? Das haben wir gerade gebetet. Jesus hat uns so gelehrt. Als die Jünger ihn fragten, wie sollen wir beten, hat er ihnen das Vaterunser gelehrt als ein, nicht als ein Gebet, das man ständig nachplappern sollte in den Worten, so verstehe ich es jedenfalls nicht, sondern dass wir die Inhalte, die er in dem Gebet uns weitergegeben hat, dass wir uns danach richten sollten in unserem Gebetsleben. Und gleich am Anfang, zuerst steht die Anbetung Gottes, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt sofort ein Gebet, das mit dem Thema auch im Zusammenhang, mit meinem Thema im Zusammenhang steht, nämlich dein Reich komme und dein Wille geschehe. Bevor er uns sagt, dass wir oder uns anleitet, dass wir für unsere eigenen Anliegen oder unsere eigenen Bedürfnisse beten sollen, wie unser tägliches Brot gib uns heute oder vergib uns unsere Schuld. Zuerst kommt dein Reich komme und dein Wille geschehe. Zuallererst kommt die Anbetung, aber dann kommt dieses Gebet. Das ist der Wille Gottes, das ist sein Plan, dass wir als seine Kinder, als sein Volk, sein Reich in dieser Welt voranbringen. Dass wir darum beten, aber auch, dass wir so handeln, dass sein Reich kommen kann. Und wenn wir so beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann muss auch unsere Motivation stimmen in diesem Gebet. Denn wenn wir selber nicht bereit sind, ein Stück dazu beizutragen, uns selber in Bewegung zu setzen, uns selbst verändern zu lassen, uns selber hinzugeben, selbst zu fragen, ja, wo kann ich dazu beitragen, dass dein Reich kommt oder dein Wille geschieht. Wenn wir es nur so beten, ja, es soll halt geschehen, du sollst es tun, aber ich trage nichts dazu bei, dann stimmt unsere Motivation nicht. Das heißt, wenn wir dieses Gebet beten, wenn wir überhaupt beten, dann ist unsere Motivation entscheidend. Sind wir bereit, Gottes Willen zu tun? Sind wir bereit, Gottes Willen zu suchen? Sind wir bereit, etwas zu verändern in unserem Leben, damit es geschehen kann? Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns etwas verändern sollte in seinem Leben, damit das Reich Gottes kommt und sein Wille geschieht. Und ich bin überzeugt auch, dass der Geist Gottes heute Morgen hier ist, um jeden von uns das zu zeigen, genau den Punkt anzusprechen, und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger oder mit Anklage, da hast du noch einen wunden Punkt oder da stimmt was nicht in deinem Leben, sondern in einer liebevollen, werbenden, freundlichen Art und Weise, aber auch in einer herausfordernden Art und Weise, dass Gott kommen wird und dir zeigen wird, da ist der Punkt in deinem Leben, an dem ich dich verändern möchte, damit mein Reich durch dich kommen kann. Damit mein Wille auch durch dich geschehen kann, noch stärker als bisher. Bin überzeugt, und wenn ich so durch die Reihen schaue, sehe ich viele, von denen weiß ich ganz genau, sie sind mit ganzem Herzen dabei, Gott zu suchen und sein Reich zu suchen und fragen danach, Herr, was ist dein Wille? Und ich bin nicht hier heute Morgen und auch zu keinem anderen Zeitpunkt, um über irgendeinen von euch zu richten oder zu urteilen. Das kann ich sowieso nicht. Nur Gott kann uns beurteilen, nur Gott kann uns richten. Und er weiß, wo wir richtig stehen und wo wir falsch liegen, was vielleicht nötig ist zu verändern oder nicht. Aber ich weiß es von mir, ich brauche Veränderung an manchen Punkten in meinem Leben. Ich wünsche mir Veränderung. Und ich bin froh, wenn Gott mich anspricht auf Dinge, mir klar macht, da stimmt vielleicht was nicht, da solltest du was ändern in deinem Leben, Und da möchte ich dir auch helfen, weil wenn Gott was anspricht in unserem Leben, wenn er sagt, es soll was geändert werden, dann gibt er uns immer auch seine Hilfe oder stellt uns seine Hilfe zur Verfügung durch seinen Geist und durch sein Wort, damit wir diese Veränderung auch durchführen können. Also die Reihenfolge ist wichtig im Gebet, im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Bevor wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Auch das ist wichtig, auch das ist Teil unseres Gebetslebens. Wir dürfen für eigene Bedürfnisse und eigene Anliegen beten. Und Gott möchte auch diese Gebete erhören. Aber er möchte, dass wir zuerst ihn suchen, dass wir zuerst ihn anbeten und dass wir zuerst nach seinem Willen fragen. In Matthäus 6, Vers 19 bis 34, das ist ein Teil aus der Bergpredigt, da gibt es einige interessante Aussagen über das Reich Gottes. Der ganze Text steht im Zusammenhang mit Sorgen. Um was sorgen wir uns eigentlich in unserem Leben? Und ich glaube, dass hier gemeint ist, wenn da steht Sorgen, um was kümmern wir uns, mit welchen Dingen beschäftigen wir uns, welche Dinge nehmen unsere Gedankenwelt hauptsächlich ein und dann natürlich auch unsere Aktivitäten. Um was sorgen wir uns eigentlich hauptsächlich? Um das geht es in diesem Text. Und im Vers 19 sagt Jesus, so beginnt er diesen Abschnitt der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, wo sie zerstört werden durch Rost und Motten, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Jesus war in seinem Dienst, in seinen Predigten sehr herausfordernd. Oft so herausfordernd, dass die Leute gesagt haben, das können wir uns nicht mehr geben, das können wir uns nicht mehr antun und sind weggegangen, weil es ihnen zu hart war. Auch diese Stelle oder auch dieser Text ist sehr herausfordernd. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, wo sie zerstört werden. Wir leben in einer Gesellschaft, und ich glaube auch wir als Christen sind davon nicht ausgenommen, die sehr materialistisch geprägt ist. Wir alle haben viele Schätze. Und wir sammeln uns immer noch mehr. Und wenn wir reich sind und wohlhabend sind, dann sind die wenigsten von uns bereit zu sagen, jetzt habe ich so viel, eigentlich brauche ich weniger, ich gebe mal was ab an andere, die weniger haben. Sondern die meisten von uns, auch die meisten Christen, denken, ich könnte noch ein größeres Auto haben, ich könnte noch einen besseren Fernseher haben, noch ein teureres Smartphone, noch einen besseren Computer. Und wenn ich sowas sage, ich nehme mich da immer selber mit rein, weil ich weiß, mir geht es genauso. Wie selten sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben und was wir uns geleistet haben und was wir uns leisten können. Wir wollen doch immer noch was Schöneres, noch was Besseres, noch was Teureres, noch was, was uns das Leben noch angenehmer macht. Gestern habe ich kurz beim Zappen durch die Fernsehprogramme bin ich ein bisschen bei God Channel stehen geblieben und habe ein bisschen in die Predigt von Joyce Meyer reingehört. Und sie hat auch so das Thema behandelt, dass wir als Christen so viele, nicht nur als Christen, überhaupt als Menschen in der westlichen Welt, so viele Dinge haben, die unser Leben erleichtern und vereinfachen. So viele elektrische Geräte im Haushalt, Spülmaschine und Küchenmaschine und wie heißt noch das Gerät da, das fast jede Hausfrau sich wünscht?
Waschmaschine.
Thermo, wie heißt es? Thermo? Thermomix, genau. Und den vernetzten Haushalt, sodass wir schon, sag ich mal, wenn wir mit dem Auto noch 50 Kilometer entfernt sind, schon alles per Smartphone und App ein- und ausschalten können und so weiter. Alles wird immer einfacher. Und dann ärgern wir uns tierisch, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann sagte Joyce Meyer in der Predigt, ja, zum Beispiel, auch wenn wir unterwegs sind und wir kommen an eine sind in einem Kaufhaus und die Rolltreppe funktioniert nicht. Wie schrecklich, wie furchtbar, kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Saftladen? Gibt es hier keine Techniker, die sich darum kümmern? Und dann meint sie, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn mal was ausfällt, weil dann kannst du auch mal die Treppe laufen und kannst deine Gelenke mal wieder auf Vordermann bringen. Also ist es nicht immer nur schlecht, wenn Dinge ausfallen oder wenn nicht immer alles einfach ist in unserem Leben. Aber wir wollen es immer einfacher haben, immer leichter, immer bequemer. Und hinterfragen wir uns wirklich an diesem Punkt, wo Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Wie ist deine Motivation? Wie ist meine Motivation an dem Punkt? Ist das wirklich unser Herz, dass wir sagen, wir wollen nicht hier auf der Erde immer reicher werden, es immer einfacher, immer besser, immer leichter, immer bequemer haben, sondern wir wollen, dass das Reich Gottes vorwärts kommt, dass hier etwas geschieht. Ist das unser Herzschlag? Ist das unsere Hauptmotivation? Jesus hinterfragt dich da heute Morgen. Nicht mit dem anklagenden Zeigefinger, sondern immer, weil er das Beste für uns will. Und er weiß, wenn wir diese Haltung, diese Einstellung nicht ändern, dass wir in erster Linie nach seinem Reich trachten, dass wir in erster Linie uns Schätze im Himmel sammeln, dann werden wir nicht glücklich werden. Unsere Erfüllung finden wir nur dann, wenn wir uns Schätze im Himmel sammeln. Und zwar nicht erst, wenn wir dort angekommen sind, nachdem wir diese Erde verlassen haben, sondern ich bin überzeugt, dass das auch schon für hier gilt, wenn wir hier anfangen, uns Schätze im Himmel zu sammeln, dass wir glücklicher, erfüllter, zufriedenere Menschen sind, als diejenigen, die sich immer mehr Schätze auf der Erde sammeln wollen. Weiter sagt er in dieser Predigt, niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Zielt in dieselbe Richtung, diese Aussage. Ich bin eigentlich kein Prediger, der gerne schwarz-weiß Botschaften bringt oder so, sagt, es ist entweder so oder so, oder du kannst nur auf der oder der Seite stehen, weil ich weiß, das Leben ist oft nicht so einfach, dass man es einfach nur so in schwarz und weiß und rechts und links und wahr und falsch unterscheiden kann. Aber an dieser Stelle fordert auch Jesus sehr klar zu einer Entscheidung heraus. Du kannst nur einen zu deinem Gott machen. Entweder Jesus, den Vater im Himmel oder das Geld. Und du kannst nicht beide zu deinem Herrn machen und zu deinem Gott. Wer ist dein Herr? Und ich glaube, dass es Situationen geben wird, wenn du dich entscheidest und sagst, Jesus, du bist mein Herr und das Geld ist nicht mein Gott, dem diene ich nicht. Dann kommen Situationen, in denen Gott dich prüfen wird. In denen es dir vielleicht schwerfallen wird, mal etwas von deinem Wohlstand, von deinem Geld abzugeben, in das Reich Gottes zu investieren. Und zwar nicht etwas, was dir leicht fällt, wo du sagst, ich habe sowieso genug, das habe ich gerade über, das macht mir gar nichts aus, das tut mir nicht weh, sondern etwas, wo du sagst, ja, eigentlich hätte ich mir vielleicht gerne davon eine Reise finanziert oder das oder jenes gekauft, aber Gott, ich will dieses Geld in dein Reich investieren. Ich will es einem Missionswerk zur Verfügung stellen oder der Gemeinde zur Verfügung stellen oder ich will damit einen bedürftigen Menschen unterstützen. Solche Herausforderungen, solche Prüfungen werden kommen, wenn du so eine Entscheidung fällst und für dich klar machst. Ich will, dass du mein Herr bist und nicht das Geld. Ich will zuerst nach deinem Reich trachten und nicht nach meinen eigenen Bedürfnissen. Weiter geht es in dem Text mit dem ganzen Thema, Gott zu vertrauen, statt sich Sorgen zu machen. Jesus sagt, wer sich Sorgen macht, was habe ich zum Anziehen, zum Essen, wie kann ich alle meine Rechnungen bezahlen und so weiter, der ist nicht besser als die Heiden. Er sagt, darum sorgen sich die Heiden. Bei euch aber soll es anders sein, sagt Jesus. Ihr sollt euch nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, wie können wir alles bezahlen oder wie können wir noch mehr Geld haben und werden wir genug haben, haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Darum sollen wir uns keine Sorgen machen, sondern, und darum geht es mir auch in dieser Predigt, da könnte man es, mit diesem Satz könnte man es eigentlich zusammenfassen, euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Das muss unsere Motivation sein als Kinder Gottes. Dazu fordert uns Jesus heraus. Das sind nicht meine Worte. Ich wäre nicht der Typ eigentlich, der so etwas gerne weitergibt, aber Gott hat mich da herausgefordert und gesagt, bring diese Botschaft. Sie ist wichtig für uns als Gemeinde. Euch muss es zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Das ist ein Glaubensschritt. Wir erleben das meistens nicht so, dass ich auch nicht in meinem Leben, dass da, wo ich Zeit und Geld und Kraft in das Reich Gottes investiert habe, dass ich sofort im selben Moment oder im nächsten Moment gemerkt habe, oh, alles andere löst sich, alle meine Sorgen, alle meine Probleme lösen sich sofort auf. Ich habe es jetzt, wenn ich zurückschaue auf mein Leben und zurückschaue auf die Zeit, in der ich Gott diene und sein Reich an die erste Stelle in meinem Leben gestellt habe, dann kann ich sagen, ja, Gott hat diese Verheißung in meinem Leben erfüllt. Er hat mich nicht hängen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass ich immer genug zum Anziehen hatte, genug zum Essen hatte, meine Rechnungen bezahlen konnte, aber manchmal war es wirklich spitz auf Knopf. Manchmal war es hart zu vertrauen. Und ich wusste nicht, wie ich Rechnungen bezahlen sollte, wie ich genug Geld zusammenbekommen sollte, um für mich und meine Familie zu sorgen. Und dann ist es wirklich ein Glaubensschritt zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du zu deinem Wort stehst. Ich werde meinen Zehnten, den ich seitdem ich Christ geworden bin, in die Gemeinde hineingebe, werde ich nicht kürzen, weil ich diese oder jene Kosten habe, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie ich die bezahlen soll. Sondern ich werde treu dabei bleiben und ich werde mein Geld dir zur Verfügung stellen, in dein Reich geben und ich werde dich beim Wort nehmen, dass du gesagt hast, du wirst mich nicht hängen lassen, du wirst mich versorgen. Und Gott hat es getan. Das sind Glaubensschritte. Euch muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen, sagt Jesus. Was hält uns davon ab, uns zuerst für das Reich Gottes einzusetzen? In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, ohne eine Vision verwildert das Volk. Man kann das unterschiedlich übersetzen. An anderer Stelle heißt es, ohne eine prophetische Offenbarung verwildert das Volk oder ohne eine Offenbarung verwildert das Volk. Wenn wir keine Vision haben für unser Leben, wozu unser Leben eigentlich dienen sollte, keine Sicht haben von dem, was unser Leben eigentlich für eine Bedeutung hat aus Gottes Sicht, dann werden wir auch nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Dann werden wir keine Zeit, keine Kraft, kein Geld investieren, damit das Reich Gottes gebaut wird. Wir brauchen eine Vision von dem, eine Offenbarung von dem, dass es außerhalb unserer sichtbaren Welt, von dem, was wir hier sehen und wahrnehmen, eine unsichtbare Welt gibt und dass die viel wichtiger ist und dass die Dinge, die dort geschehen, Einfluss haben auf alles, was auch im Sichtbaren ist und dass wir da hinein investieren müssen mit unserem Gebet, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld, damit sich unsere Welt verändert und mehr das Reich Gottes sichtbar wird und sein Wille geschieht auf der Erde. Diese Vision brauchen wir. diese Sicht. Vision heißt ja, kommt ja von dem Wort sehen, blicken. Diese Sicht brauchen wir, eine Sicht Gottes. Was ist eigentlich wichtig hier in dieser Welt? Auch eine Sicht hinein in die unsichtbare Welt. Das ist das, was Gott uns schenken muss. Und wenn wir diese Sicht nicht haben und diese Motivation nicht haben, dann wird sich nichts verändern in unserem Leben, dann wird nichts vorangehen im Reich Gottes. Und wie kommt diese Sicht oder diese Vision zustande? Wir brauchen Zeit in der Gegenwart Gottes. Ohne Zeit in der Gegenwart Gottes zu sein, werden wir keine Vision von seinem Reich, von seinem Willen bekommen. Wer sich keine Zeit nimmt, sich zurückzuziehen, still zu werden, auf Gott zu hören, sein Wort zu lesen, zu erwarten, dass Gott zu ihm redet, dafür wirklich Zeit investiert, der wird keine Vision kriegen. Wer keine Vision hat, der wird nichts einsetzen für das Reich Gottes. So einfach ist das. Ich glaube, dass eine entscheidende Stimme, prophetische Stimme für unser Land im Moment aus Augsburg kommt, vom Gebetshaus. Meine Frau war jetzt dort, hat die Mehrkonferenz besucht und einige andere von euch auch, die aus der Gemeinde sind. Ich habe selber auch einiges verfolgt. Ich war zwar krank in der Zeit, aber ich habe am Livestream auch die Konferenz mitverfolgt. Und ich glaube, dass hier deutliche prophetische Impulse ausgehen für unser Land, was wichtig ist. Und gerade auch fürs Volk Gottes. Zum einen, dass wirklich dort, ist ja nicht der einzige Ort in Deutschland und in Europa, aber es gibt noch nicht viele, aber dass dann dort ein Ort ist, in Augsburg, wo seit 5 Jahren ununterbrochen Menschen Gott anbeten. Tag und Nacht. Seit 5 Jahren ist im Gebetshaus die Anbetung Gottes nicht abgerissen. Immer sind Menschen da, die dort im Raum sind, die Gott anbeten, die ihn suchen, die ja einfach beständig in seiner Gegenwart sind. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Atmosphäre, auf die ganze Arbeit. Wenn wir Gott nicht suchen, wenn wir nicht seine Gegenwart suchen, seine prophetische Offenbarung suchen, dann werden wir nichts verändern für das Reich Gottes. Aber wenn wir es tun, wenn wir uns dazu entscheiden und sagen, ich will mehr Zeit in deiner Gegenwart verbringen, ich will dich mehr suchen, ich will ein Anbeter werden oder ein Anbeter sein im Geist und in der Wahrheit und nicht nur am Sonntagmorgen in der halben Stunde, wo wir von einem tollen Team angeleitet werden und es uns leicht fällt. Nein, es geht darum, dass wir Anbeter sind im Alltag, in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Sagen, Gott, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich preise dich, dass du der Herr bist über mein Leben. Dass wir beständig in der Gegenwart Gottes leben, dass wir uns Zeit nehmen. Und dann wird das Reich Gottes mehr sichtbar werden. In unserem Leben und in unserer Gemeinde und in unserer Stadt und in unserem Land. Was für Hindernisse gibt es noch? Es gibt Ausreden, falsche Prioritäten, Faulheit und Bequemlichkeit. Matthäus 22, Vers 1 bis 5, da geht es um die Einladung, wo Jesus spricht, über die Einladung zum Hochzeitsmahl. Er will Menschen einladen zu einem Hochzeitsmahl, das ist ein Gleichnis, ein Bräutigam oder ja, ein Brautpaar lädt ein zur Hochzeit. Und dann lesen wir dort, dass Menschen sagen, ich habe keine Zeit, ich muss noch einen Handel abwickeln, ich muss noch auf mein Feld gehen, ich kann mich nicht vorbereiten, um zu dieser Hochzeit zu gehen. Falsche Prioritäten. Alles andere ist wichtiger als das Reich Gottes. Das ist damit ausgesagt. Oder auch Faulheit und Bequemlichkeit, die uns abhalten davon, das Reich Gottes zu suchen. Der reiche Jüngling ist so das typische Beispiel von einem, der eben den Mammon, das Geld an die erste Stelle in seinem Leben gesetzt hat. die Bequemlichkeit. Und nicht bereit war, davon etwas zu opfern und Jesus nachzufolgen, obwohl er eine persönliche Einladung von Jesus erhalten hatte. Stellen wir uns das vor. Aber er hat es nicht gecheckt. Er hat es nicht begriffen. Und Jesus wurde traurig. Er ließ ihn gehen. Er sagte, du kannst deine Entscheidung treffen, wie du willst. Du kannst deine Prioritäten setzen, wie du willst. Aber er war traurig, heißt es an der Stelle. Was sind noch Dinge, die uns abhalten, uns für das Reich Gottes einzusetzen? Minderwertigkeit zum Beispiel. In Jeremia 1, Vers 7 heißt es, dass Gott Jeremia beruft zum Propheten und Jeremia ihm antwortet, ich bin zu jung. Und dieses ich bin zu jung, das kann für alle möglichen Bereiche stehen. Ich will das mal übertragen auf ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu beschäftigt, ich bin nicht begabt genug oder was auch ich. Du kannst immer eine Ausrede finden, warum du dich nicht für das Reich Gottes einsetzen kannst. Zweite Mose 4, 10 bis 13 wird die Berufungsgeschichte von Mose beschrieben. Ihr kennt sie alle, wo Gott ihn ruft, ihm erscheint, im brennenden Dornbusch und ihm sagt, ich möchte dich berufen, mein Volk aus Ägypten herauszuführen. Und was antwortet Mose an dieser Stelle? Ich kann nicht reden, sagt er. Ich bin dazu nicht geeignet. Such dir jemand anders. Dann geht Gott auf ihn ein und sagt, okay, wenn du es selber nicht kannst, ich gebe dir deinen Bruder dazu. Der kann besser reden als du. Mit ihm zusammen wirst du es schaffen. Und dann, selbst als Gott ihm das sagt, will Mose trotzdem nicht gehen. Nun, Gott ist hartnäckig gewesen bei Mose. Und ich glaube, Gott ist auch hartnäckig bei uns. Er lässt es nicht einfach nur so durchgehen. Vor allem nicht dann, wenn Minderwertigkeit oder Angst die Motivation ist oder der Grund ist, warum wir denken, Gott kann uns nicht gebrauchen. Das lässt er nicht durchgehen. Er wird dranbleiben. Er wird dir sagen, doch, ich kann dich gebrauchen. Du bist geeignet für mich. Du kannst einen Platz ausfüllen. Du kannst etwas dazu beitragen, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Ich lass nicht locker bei dir. Da ist mehr drin, als du bisher erlebst. Oder ich bin zu schlecht, ich bin ein Sünder. Lukas 5, Vers 8, Berufungsgeschichte von Petrus, der Fischfang, wo Jesus sagt, werft nochmal, fahrt nochmal raus, wirft die Netze nochmal aus und sie machen den riesen Fischfang. Plötzlich gehen Petrus die Augen auf, er erkennt, wer Jesus ist. Er erkennt aber auch, wer er selber ist und er erkennt plötzlich seine ganze Sündhaftigkeit, seine Schlechtigkeit. Vorher ist ihm das vielleicht noch gar nicht bewusst geworden, aber wenn die Gegenwart Gottes in unser Leben hinein dringt, dann gibt es Licht und Schatten. Das Licht kommt, das ist wunderbar, wenn das Licht kommt, aber es zeigt auch unsere Schattenseiten auf. Wir erkennen auch unsere Sünde, unsere Schlechtigkeit, unsere Unfähigkeit. Und sowas auch bei Petrus. Und was sagte er zu Jesus, als Jesus ihn rief und sagte, folge mir nach, geh weg von mir her, denn ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Aber Jesus hielt es nicht davon ab. Er sagte, du bist ein Fischer, aber ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und so ist es auch gekommen. Aber vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, ich bin von Gott nicht zu gebrauchen, weil ich bin zu schlecht. Ich bin ein Sünder. Da ist noch nicht alles in Ordnung in meinem Leben. Das ist keine Ausrede. Das war es nicht bei Petrus, das war es nicht bei keinem der anderen Jünger. Glaubt ihr, dass einer von den anderen Jüngern, irgendeiner von den 12 oder 40 oder 120, die Jesus nachgefolgt sind, perfekt war? Keiner von denen war perfekt. Alle hatten sie noch Dreck am Stecken. Aber das hat Jesus nicht davon abgehalten, sie zu rufen und sie zu gebrauchen. Es ist keine Ausrede. Ein weiteres Hindernis, uns für das Reich Gottes einzusetzen, ist unser Gottesbild. Ich habe darüber gestern auch referiert. In der Werkstatt für Seelsorge hatten wir den ersten Samstag gestern. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine volle Werkstatt für Seelsorge haben mit 20 Teilnehmern. Wir nehmen ja jedes Jahr nur 20 Teilnehmer rein und wir sind wieder vollständig. Und es war ein sehr starker Tag gestern wieder. Ich habe ein Referat gehalten über Gottesbilder und ihre Auswirkungen und unter anderem ein Gleichnis auch dort erwähnt, von den Talenten. Ich glaube, Anton hat es auch erwähnt in seiner Predigt letzten Sonntag. Gott verteilt Talente, oder der Herr, in dem Fall, das ist ja ein Gleichnis, gibt seinen Knechten Talente, geht dann weg und sagt, macht was draus aus diesen Talenten. Das ist ja eine Geldmenge gewesen, eine große Geldmenge. Aber übertragend stehen diese Talente für Gaben, Begabungen, eigentlich für Ressourcen in unserem Leben, nicht nur für Begabungen, für Fähigkeiten, aber auch für die Zeit, für die Kraft, die wir haben. Was machen wir aus dem, womit Gott uns beschenkt hat? Das ist eigentlich die Frage, die in diesem Gleichnis aufgeworfen wird. Jeder von uns hat bestimmte Fähigkeiten, jeder von uns hat Zeit, jeder von uns hat Geld, jeder von uns ist von Gott beschenkt worden. Und zwar reich. Und was machen wir damit? Das ist die Frage dieses Gleichnisses. Und einer von den dreien, der letzte, der antwortet, warte mal, jetzt kommt, genau, da habe ich den Text abgedruckt, weil ich den sehr eindrücklich fand. Zuletzt kam auch ein Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, und weil ich Angst hatte, habe ich das Geld in der Erde versteckt, hier hast du es wieder. Was hat diesen Mann davon abgehalten, etwas aus seinem Leben zu machen? Etwas aus seinen Ressourcen zu tun? Irgendwas damit anzufangen, damit was draus wird? Er hat ein falsches Gottesbild. Er hat eine völlig falsche Vorstellung von dem, wer Gott ist. Du bist ein harter, ein strenger Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. So ein Quatsch. Wer hat uns das denn alles gegeben, was wir haben? Wer ist der, der das Gute auf unser Leben gesät hat und immer noch sät und dabei ist? Das ist Gott. Der sich verschenkt, der sein ganzes Leben gibt, der sich völlig ausgießt, sag ich mal, mit seiner ganzen Güte, mit seiner ganzen Liebe, und zwar jeden Tag aufs Neue. Meine Güte ist jeden Morgen neu, meine Gnade ist jeden Morgen neu, immer wieder gibt Gott, investiert er, sät er. So ist unser Gott. Und dieser Mann hat ein völlig verkehrtes Bild von Gott. Der hat das nicht kapiert, wer Gott eigentlich ist, und das hat ihn abgehalten, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Noch ein paar andere Punkte. Wenn wir zum Beispiel gefragt werden, ganz konkret, uns einzusetzen für einen Dienst und eine Mitarbeit in der Gemeinde. Häufig, denke ich, ist bei uns die Ausrede oder die Antwort, die Reaktion, ja, irgendein anderer wird es schon tun. Und in einer großen Gemeinde, wie wir es sind, nimmt diese Haltung zu. In einer kleinen Gemeinde, wie zum Beispiel in Babenhausen, wo wir ja auch tätig sind, Anton und ich, oder in Wangen, jetzt bin ich auch seit einiger Zeit aktiv, da sieht man, dass wirklich jeder bis an seine Grenzen geht, um den Gemeindebau voranzubringen. Ja, man muss es tun, weil sonst würde wirklich gar nichts passieren. Aber in einer großen Gemeinde wie bei uns, da denkt man, es gibt so viele, irgendein anderer wird es schon machen. Diesen Zahn möchte ich dir ziehen. Es gibt viele Situationen, in denen es keinen gibt, der das macht. Zum Beispiel Ezekiel 22, Vers 30, da gibt es die Stelle, wo Gott fragt, ich suchte jemanden, der in den Riss tritt. In dem Fall waren in erster Linie Beter damit gemeint. Menschen, die im Gebet eintreten für die Schuld des Volkes. Aber ich sage jetzt mal, ich übertrage das mal jemanden, der in den Riss tritt. Da, wo jemand gebraucht wird, damit das Reich Gottes vorwärts kommt. Ich suchte jemanden, sagt Gott. Und dann heißt es dort, ich fand keinen. Und weiter im Text heißt es, dass Gott sagte, ich war erstaunt. Ich war erstaunt. Weil das Volk Gottes war nicht klein. Aber jeder dachte, es wird schon einen anderen, es wird schon jemand anders machen. Oder eine andere Ausrede könnte sein, Gott hat noch nicht zu mir gesprochen. Deswegen setze ich mich noch nicht ein in einem Dienst der Gemeinde. Aber ich glaube, dass Gott, auch wenn er noch nicht zu dir persönlich gesprochen hat, dass er schon ganz allgemein gesprochen hat und das auch für jeden gültig ist, dass wir seine Diener sein sollen, dass wir seine Nachfolger sein sollen, dass wir seine Jünger sein sollen, dass wir seine Zeugen sein sollen. Für viele Dinge im Reich Gottes brauchen wir keine extra Einladung von Gott, sondern die Einladung hat er ausgesprochen und er wartet eigentlich auf die Antwort. Man könnte die Gegenfrage stellen, hat Gott dir denn gesagt, du sollst es nicht tun, wenn zum Beispiel jemand für einen Dienst gesucht wird? Was können andere Hinderungen sein? Zum Beispiel Anfechtungen, Krankheiten, Sünden, Bindungen, Süchte und so weiter. Das sind auch oft Hinderungen, die Menschen daran hindern, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Und hier möchte ich auch heute die Gelegenheit geben, dass wir für euch beten und dass wir euch die Gelegenheit geben, Dinge auszuräumen. Zum Beispiel, ich weiß, wenn man krank ist, dann ist es schwer, sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Aber entweder heilt Gott uns, ich glaube, dass Gott heilen will, dass er Menschen gesund machen will, damit sie auch wieder völlig zur Verfügung stehen, sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Oder dass er uns trotz unserer Krankheit, in unserer Krankheit, in unserer Schwachheit, trotzdem die Möglichkeit gibt, ihm zu dienen. Wir haben einen Mitarbeiter in der Werkstatt für Seelsorge jetzt schon das dritte Jahr, Thomas Kahnert aus der Frauenkirche, der ist seit 8 Jahren an Krebs erkrankt und er hat 20 Tumore in seinem Körper. Der lag schon auf Palliativstation und die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. Jetzt ist er Leiter einer unserer Gesprächsgruppen. Er stellt sich zur Verfügung. Und Gott hat ihn gestern so stark gebraucht. Das ist der Wahnsinn. Der kommt mit einem Port, wo ihm ständig Schmerzmittel in den Körper gepumpt werden, weil ohne das könnte er gar nicht leben. Aber er stellt sich Gott zur Verfügung. Das ist für mich ein Wahnsinn, den Mann zu sehen. Und Gott gebraucht ihn in vielfältiger Weise und erfüllt ihn auch da drin. Also wenn der Mann, und das ist nicht der einzige Bereich, wo der dient, sondern es gibt noch viele andere Bereiche, wo er sich Gott zur Verfügung stellt, der könnte auch zu Hause liegen den ganzen Tag und nur jammern. Und wenn jemand Grund dazu hätte, dann ist es bestimmt der. Aber er macht es nicht. Sondern er sagt, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du mich haben? Wo willst du mich einsetzen? Manche Menschen haben auch Verletzungen und Enttäuschungen erlebt in ihrer Mitarbeit. Ich habe schon viele hier in der Gemeinde erlebt, die in Diensten waren und dann ausgestiegen sind. Und bis heute gibt es einige, die noch Gemeindemitglieder sind, die keine Dienste mehr tun, weil sie verletzt und enttäuscht worden sind in ihren Diensten. Sie haben vielleicht zu wenig Unterstützung bekommen, zu wenig Anleitung, zu wenig Schulung, zu wenig Dank und zu wenig Ermutigung. Vielleicht haben sie auch manchmal Zeit vergeudet, weil die Dienste schlecht organisiert waren. Oder man hat die Gaben nicht wirklich gesehen und gefördert. Das alles können Gründe sein, warum Menschen enttäuscht sind. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich verstehe euch oder ich verstehe die Leute, die enttäuscht worden sind. Und ich glaube, es sind auch Fehler gemacht worden. Auch ich habe Fehler gemacht, wo ich Menschen nicht genügend gesehen oder unterstützt habe oder einfach es für zu selbstverständlich genommen habe, dass bestimmte Dienste getan werden oder auch manches schlecht organisiert habe, sodass Menschen vielleicht bereit waren zu dienen, aber dann gemerkt haben, es macht alles keinen Sinn, weil das ist alles so schlecht vorbereitet und schlecht organisiert und deswegen das wieder hingeschmissen haben. In dem Fall ist es nicht eure Schuld, sondern da möchten wir auch als Pastoren, als Leiter, als Leitung, als Leute, die verantwortlich sind in der Gemeinde, uns bei euch entschuldigen und sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, wir haben euch enttäuscht, wir haben euch auch verletzt, wir haben euch vielleicht nicht genügend unterstützt, euch nicht genügend gedankt, das stimmt. Und ich möchte das lernen. Ich möchte das lernen, jemand zu sein, der Menschen freisetzt. Ich möchte da weiterkommen, ich möchte da weiter wachsen. Der Menschen freisetzt, ermutigt, fördert, in ihre Begabung hineinzukommen, der sie unterstützt da drin, in dem sich fürs Reich Gottes zu engagieren. Und es tut mir leid, wo ich da versagt habe in der Vergangenheit. Ich bitte euch, mir zu verzeihen und es nicht als Grund zu nehmen, euch davon abhalten zu lassen, euch nicht fürs Reich Gottes und auch für die Gemeindedienste einzusetzen. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Wir finden persönliche Erfüllung, wenn wir ihm dienen. Indem wir merken, wir sind Teil von etwas Großem. Das ist wieder auch dieser Punkt der Vision. Wir brauchen eine Vision. Eine Sicht von dem. Ja, wir sind Teil von etwas Großem. Das Reich Gottes, auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist das manifestierte Reich Gottes auf dieser Erde. Durch die Gemeinde will Jesus seinen Willen in dieser Welt zustande bringen. Das sind wir. Und wenn wir uns engagieren in der Gemeinde, wenn wir auch vielleicht nur einen kleinen Dienst übernehmen, vielleicht etwas Unscheinbares, vielleicht wofür wir auch nicht oft Dank bekommen, dann sind wir Teil von etwas Großem, etwas von dem, was Gott vorhat für diese Welt. Und diese Sicht müssen wir bekommen. Er stellt uns seinen Geist zur Verfügung. Er gibt uns im Dienen Kraft, Freude und tut Wunder. Ihr könnt euch viele Zeugnisse auch aus meinem Leben dazu erzählen. Ich merke, ich gehöre dazu. Jesus beschenkt und bestätigt mich, indem ich ihm diene. Das habe ich hunderte Male erlebt. Und besonders in den Momenten, wo ich mich aufgerafft habe und über meinen Schatten gesprungen habe, Schatten gesprungen bin und eigentlich gedacht habe, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, aber ich mache es trotzdem, weil ich möchte etwas beitragen zu deinem Reich. Und in den Momenten und in den Situationen wurde ich am stärksten beschenkt. Ein anderer Punkt, auch noch in Bezug auf die Dienste hier in der Gemeinde, der mir wichtig ist, ist das, die Aufforderung von Jesus, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich merke, die Last auch der Mitarbeit hier in der Gemeinde ist ungerecht verteilt. Es gibt Menschen, die tragen enorm viele Lasten. Die sind zu jedem Dienst bereit. Wenn du fragst, könntest du an dem und dem Punkt irgendwo mithelfen, du wirst immer die Leute finden, die sowieso schon viel machen. Und die Last ist ungerecht verteilt. Und mein Wunsch ist, und ich denke, es ist Gottes Wunsch, dass die Last auch der Mitarbeit, weil es ist auch eine gewisse Last, die da ist, aber sie soll nicht schwer sein. Sie ist nur deswegen schwer für Einzelne, weil es ungerecht verteilt ist. Wenn es gerecht verteilt werden würde, dann würde es für keinen schwer sein. Und so werden wir das Gesetz Christi erfüllen, heißt es. Was ist deine Antwort? Jetzt darf das Lobpreisteam nach vorne kommen. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung nehmen. Und diese Zeit der Anbetung soll eine Gelegenheit sein für dich, nicht nur schöne Gefühle zu haben, oh, jetzt haben wir schönen Lobpreis und dann ist es wie eine warme Dusche. Ich möchte auch wieder eine warme Segensdusche. Darum geht es heute nicht. Sondern es geht schon darum, dass wir in die Gegenwart Gottes hineintreten. Wir sollen kommen in seine Gegenwart. Jesus fordert uns auf zu kommen, aber er fragt dich nach deiner Motivation. Weshalb kommst du? Kommst du in erster Linie wegen dir? Stehen deine Bedürfnisse, dass du alles noch leichter, noch einfacher, noch bequemer haben willst, dass du noch ein Segenskleck Sahne obendrauf haben willst auf deinen Kuchen? Ist das der Grund, warum du zu mir kommst? Oder sagst du, ich will mich zur Verfügung stellen, hier komme ich, ich will dein Reich suchen. Dein Wille soll geschehen. In Jesaja 6, Vers 8 heißt es, als Gott Jesaja beruft, fragt er ihn, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Das ist der Text, den meine Frau und ich uns vor 27 Jahren als unseren Trautext ausgesucht haben. Weil das war unsere innere Haltung, unsere Überzeugung. Wir wollen nicht nur für uns selber leben, wir wollen nicht nur für uns selbst glücklich werden, sondern wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Das war unsere Motivation und ist nach wie vor die Motivation meines Lebens, auch dem von meiner Frau. Wir wollen dir dienen. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Gebrauche mich. Lass mich ein Teil von deinem großen Plan sein, von deinem Reich. Lass dein Willen geschehen durch mich. Und du kannst mehr tun durch mich als bisher. Du kannst noch mehr freisetzen in meinem Leben. Du kannst mich noch mit mehr Gaben beschenken. Es tut mir leid, wo ich versagt habe, da wo ich dir im Weg gestanden bin, mit meinen Sünden, mit meinem Egoismus, mit meiner Selbstsucht, mit meinen Sorgen. Herr, nimm das weg von mir, hier bin ich. Lass uns mal aufstehen gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort redest und dass du durch deinen Geist redest. Und ich wünsche mir, dass du auch diese Worte, die ich geredet habe heute Morgen, dass sie zu deinen Worten werden, dass du sie gebrauchst, dass sie in die Herzen und in das Leben von uns allen sprechen, in zu vielen, zu jedem heute Morgen. Weil ich glaube, du willst in jedem von uns etwas verändern, damit dein Reich noch stärker kommen kann. Und ich glaube, es gibt Dinge bei jedem von uns, die sich verändern müssen, damit du zum Zug kommen kannst mit uns. Damit dein Wille geschieht. Und du willst, dass dein Wille geschieht. Und lass es unser Herzensschrei sein. Auch jetzt, wenn wir in deine Gegenwart gehen. Herr, lass dein Willen geschehen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Nicht noch ein Klacks Sahne, Segen obendrauf, sondern Herr, gebrauche mich. Herr, lass mich dein Werkzeug sein, lass mich dein Bote sein. Seit 3 Monaten etwa 2 Gottesdienste und ich finde das eine tolle Sache und es ist so schön zu sehen, wie beide Gottesdienste fast voll schon sind und wie viele Menschen kommen und ich finde das eine tolle Sache und es ist eine tolle Gelegenheit, es sind wieder Plätze frei, es sind Plätze da, die Empore ist noch leer, wir können wieder gefüllt werden, es können mehr Menschen eingeladen werden. Das ist super. Und es ist auch sehr bequem für euch, weil ihr könnt euch sagen, ja, gehe ich diesen Sonntag um 9 oder gehe ich um 11? Will ich heute ausschlafen oder will ich noch was unternehmen? Super. Aber es gibt auch Leute, die müssen das stemmen, dass diese 2 Gottesdienste stattfinden können. Zum Beispiel unsere Techniker und unser Beamerdienst. Die Familien haben und die sich überlegen müssen, wie machen wir das eigentlich? Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir hier 2 Gottesdienste lang sitzen und abmischen und so weiter? Und wie kriegen wir das alles geregelt und noch Essen kochen mittags und so weiter? Und viele von uns sitzen hier und denken, oh, super, schön, toll, dass heute um 9 Uhr Gottesdienst ist. Ich gehe dann noch wandern nachher. Aber für keinen würde es ein Riesenopfer sein von uns, sage ich jetzt mal so einfach. Wenn er sagt, ich stelle mich auch zur Verfügung und mache einen Beamer-Dienst mit. Ich glaube, statt 4 Leuten, die wir im Moment einen Beamer-Dienst haben, können wir gut 12 Leute gebrauchen. Dann würde jeder nur alle 2 Monate mal drankommen oder würde nur einen Gottesdienst machen müssen. Und es wäre für alle leicht und die Last wäre verteilt. Das ist kein Riesenopfer für keinen von uns, weil du kannst die Predigt da oben, Carola, kannst doch genauso gut verfolgen, auch wenn du Beamer-Dienst hast, oder? Sogar mit Lobpreis machen, oder? Aber es ist so bequem, nur an sich selber zu denken. Oder Kinderdienst, den wir anbieten. Im Moment ist der zweite Gottesdienst auch, aber nur improvisiert möglich. Ich glaube, unsere Ressourcen sind bei weitem genug, um auch für 2 Gottesdienste den vollständigen Kinderdienst zur Verfügung zu stellen. Und wenn du willst, dass nicht nur du selber hier eine schöne Predigt hörst und einen tollen Lobpreis erlebst, sondern dass auch unsere Kinder, die unsere Zukunft sind, wirklich einen super, qualitativ tollen Kinderdienst erleben, dann fordert dich Gott heraus, willst du dich zur Verfügung stellen, willst du sagen, hier bin ich, ich will ein Teil von dem sein, ich will das mit unterstützen. Und wenn jeder sich da fragt und zur Verfügung stellt, ich glaube, die Last kann verteilt werden, sodass es für keinen zu viel wird. Wir wollen uns fragen heute Morgen. Herr, wir wollen uns fragen. Herr, wo willst du uns haben? Wir wollen mit dieser Haltung vor dich kommen. Hier bin ich, Herr, sende mich. Sind Leute hier, die sagen, die bestimmte Dienste verantworten oder Mitarbeiter sind und die sagen eigentlich, damit unser Dienst wirklich gut funktioniert, da bräuchten wir Leute, die das mittragen. Im Moment ist es noch zu viel für uns. Andi, kannst du mal nach vorne kommen? Ich weiß, im Lobpreisdienst ist es so und Andi ist ja auch mit hier. Wir wollen solche Menschen werden wie Jesaja. Danke. Komm mal zum Rudi. Ich werde der Rudi für dich beten. Mm-hmm.